Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Bundesregierung und IWF senken Wachstumsprognose. Eurozone. Was machen die langfristigen Zinsen in dieser turbulenten Zeit? USA. Wie viel Einfluss hat Trump auf die Zentralbank? Und ein kurzer Blick auf neue Dollarprognosen. Zuletzt sprechen wir noch über China und Großbritannien. Hallo Uli, ich begrüße dich zu unserem Podcast und möchte wie so häufig zunächst mit Deutschland starten. Da hat die Bundesregierung kürzlich erneut die Wachstumsprognose gesenkt und spricht nun von einer schwarzen Null, wobei sie zuvor schon von nur einem Wachstum von 0,3 ausgegangen war. Wieso werden diese Erwartungen gefühlt so häufig geändert und teilst du diese Erwartungen?
Ja, die Erwartungen müssen geändert werden, wenn sich die Umstände ändern. Und die haben sich natürlich mit den Trumpschen Zöllen schon relativ gewaltig geändert. Und insofern hat auch die Bundesregierung ihre letzte Prognose aus dem Januar nochmal angepasst. Jetzt auf Null. Da ist sie auch in einem Konzert, hätte ich mal so gesagt, mit dem Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Die haben noch 0,1 reingeschrieben, haben aber sozusagen in der Fußnote angemerkt, mit den Zöllen wird es wohl auch eher Null oder sogar negativ. Und auch der Internationale Währungsfonds hat ja seine Prognosen für die Bundesrepublik Deutschland auf Null gesenkt. Also das wird das dritte ganz schwache Jahr, wahrscheinlich sogar ein negatives Jahr hintereinander. Und das zeigt eben nochmal die Dringlichkeit, mit der jetzt die Bundesregierung andere, richtigere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzen muss.
Okay, und der IFO-Index, der hat kürzlich positiv überrascht für Deutschland. Also der hatte sich im April im Vergleich zum Vormonat leicht verbessert, während da eigentlich ein Rückgang erwartet wurde. Also zumindest, was die Beurteilung der aktuellen Lage anbelangt. Was kann man daraus vielleicht noch herauslesen?
Ja, also ich glaube, es ist vor allen Dingen die aktuelle Lage, die besser eingeschätzt wird. Wahrscheinlich, weil es jetzt eine Regierung gibt, ähnliches, ich bin nicht so ganz sicher. Wir sind natürlich insgesamt auch auf einem sehr niedrigen Niveau, das muss man schon sagen. Und die Erwartungen sind weiter gesunken, wenn sie auch in der Dynamik des Heruntergehens, des Nachlassens abnehmen. Aber insgesamt ist die Stimmung eben nicht wirklich gut. Das sieht man ja auch an den Einkaufsmanager-Indizes, die sozusagen, naja, Pendant zum IFO-Index sind. Wir sehen im verarbeitenden Gewerbe etwas bessere Stimmung. Wir sehen dafür bei den Dienstleistungen jetzt auch nachlassende Stimmung. Und insgesamt eben ein sehr maues Bild, was eben auch in die Prognosen, die wir gerade besprochen haben, hineinpasst.
Gut, der ein oder andere hofft vielleicht auf entsprechend positive Effekte aus den Fiskalpaketen, die dann aber halt erst deutlich nachgelagert wahrscheinlich, ankommen, oder?
Ja, natürlich. Also die Gelder sind ja jetzt beschlossen, aber es müssen jetzt Projekte dahinter gesetzt werden. Die Projekte müssen aufgesetzt, nicht nur beschlossen, sondern eben dann auch wirklich durchgeführt werden. Dazu braucht man die entsprechenden Menschen. Wir haben überall Facharbeitermangel. Also das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Nichtsdestotrotz werden diese Gelder sicherlich einen gewissen Wachstumsschub bringen. Wenngleich der Internationale Währungsfonds auch wieder gewarnt hat jüngst, dass diese Fiskalpolitik eben das, was man an Zöllen Richtung USA möglicherweise verliert, nicht kompensieren wird können. Und insofern, ja, haben wir jetzt zuerst mal diese Zollproblematik vor der Nase mit schwachem Wachstum und dann hoffentlich ab 2026 werden dann diese Fiskalgelder sowohl für die Verteidigung wie auch für die Infrastruktur mobilisiert und eingesetzt werden. Und wenn das dann auch noch verbunden wird eben mit den entsprechenden Strukturreformen, dann haben wir sogar eine Chance, ein höheres Potenzialwachstum zu bekommen. Da muss man noch ein bisschen Daumen drücken, dass sich die neue Bundesregierung wirklich, am 6. Mai soll ja der neue Kanzler gewählt werden, dass sich die neue Bundesregierung dann wirklich durchringen kann, auch diese Strukturreformen durchzuführen, sodass wir mehr Angebotspolitik haben und wieder eine wachsende Wirtschaft bekommen.
Ja, lass uns zur Eurozone weitergehen. Die EZB hat kurz vor Ostern die Zinsen wie erwartet gesenkt und für Juni, da ist dann die nächste Sitzung am 5., ist derzeit die Wahrscheinlichkeit aus Marktsicht ebenfalls sehr hoch, also nahe 100%. Diese Zinsschritte sind allerdings seit längerem mehr oder weniger so erwartet. Also ich finde, die weit größeren Änderungen spielen sich aktuell bei den langfristigen Zinsen ab. Daher lass uns mal einen Blick auf die Entwicklung der 10-Jahres-Zinsen werfen. Also von noch vor einem Jahr fast 3% ist der 10-Jahres-Swap-Satz im November fast auf 2% nach unten gefallen. Und dann gab es diverse Schwankungen. Und die Größe davon, da ging es dann auf 2,75 wieder hoch, nach eben dem Fiskalprogramm, über die wir gerade schon zum Teil gesprochen haben. Und nun haben wir die 2,50 wieder unterschritten. Also wie blickst du denn auf diese langfristigen Zinsen und deren Entwicklung?
Ja, wir glauben insgesamt, dass sie so in etwa auf diesem Niveau bleiben könnten, zumindest für den Moment. Weil wir haben natürlich über die Fiskalpakete durchaus inflationären Druck. Auf der anderen Seite der starke Euro, die nachlassenden Energiepreise führen natürlich dazu, dass die Inflation auch weiter heruntergehen könnte. Insgesamt zeigt sich ein Bild, dass wahrscheinlich die Inflation langsam zurückgeht. Es gibt einige Analysten, die sogar davon ausgehen, dass sie deutlich unter 2% laufen könnte. Wie gesagt, vor dem Hintergrund der Energiepreise, des Euros, der relativ schwachen Konjunktur. Und das reflektiert natürlich dann der langfristige Zins, also sowohl die Inflations- wie die Wachstumserwartungen. Deswegen, wie gesagt, sind wir im Moment der Meinung, es könnte so um die 2,5 liegen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit durchaus gesehen, was noch nicht so oft vorgekommen ist, dass die US Treasuries in den Renditen gestiegen sind und die Bundesanleihen sind eben ein Stück gefallen, weil sie dann, als es wirklich um die Zölle ging, sogar eher als sicherer Hafen angesehen wurden. Da muss man jetzt einen Blick auf die Zölle haben, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, vor dieser ganzen Gemengelage, die auf die 10-jährigen Bundesanleihen wirken, würden wir davon ausgehen, dass es in etwa auf diesem Niveau bleibt. Vielleicht sogar mit dem Risiko, in Anführungsstrichen, dass die Renditen noch ein bisschen fallen.
Okay, ja, das Thema Zölle wird uns vielleicht auch beim Thema USA gleich noch ein bisschen beschäftigen. Da gibt es aber nicht nur das Thema Zölle, sondern um Ostern herum gab es mal ein paar Nachrichten darüber, dass Trump den Fed-Chef Powell feuern wollen würde. Der hatte zuvor aber schon bekräftigt, dass das gar nicht möglich sei. Und nach deutlichen Marktreaktionen hatte Trump dann auch wieder zurückgerudert, damit die Märkte beruhigt. Ist die Unabhängigkeit der Zentralbank tatsächlich in Gefahr? Und was kannst du uns zur beobachtbaren De-Dollarisierung in den letzten Wochen noch berichten?
Also tatsächlich hatte Trump ja schon seit einiger Zeit über die Notenbank gesprochen und sich in Anführungsstrichen gewünscht, dass der Zins gesenkt wird, weil das natürlich dann positive konjunkturelle Effekte mit sich bringen kann. Auf der anderen Seite hat die Notenbank aber einen Blick auf die Inflation, die in den USA ja noch ein ganzes Stück höher ist als in Europa, und deswegen hatte die Notenbank auch insbesondere vor dem Hintergrund der Zölle vor Unsicherheit gewarnt und gesagt, dass sie wohl im Moment nichts machen wird, sondern zuerst mal abwarten wird, wie denn diese ganzen Zollverhandlungen ausgehen und wie das denn dann wirken wird auf den Arbeitsmarkt, auf den Konsum und auf die Inflation in den Vereinigten Staaten. Donald Trump könnte dann den Notenbankgouverneur abrufen, oder ein amerikanischer Präsident kann das tun, wenn es wirklich gravierende Verfehlungen gibt, die man ihm vorwerfen kann. Da wird mir jetzt bei Jerome Powell spontan nicht so viel einfallen. Also das wird wahrscheinlich eine schwierige Nummer, aber er kann ihm natürlich das Leben schwer machen und dann in Anführungsstrichen hoffen, dass Jerome Powell selbst das Handtuch wirft. Das hat dieser bisher immer abgelehnt. So, und selbst wenn ihm das gelingen würde, wäre ja Jerome Powell nur ein Mitglied von 12 im sogenannten Offenmarktausschuss, im FOMC. Und insofern wäre es noch gar nicht mal klar, ob ihn die anderen, ob den Nachfolger dann, den von Trump bestimmten Nachfolger, die anderen 11 zu dem Vorsitzenden wählen würden. Und selbst wenn er Vorsitzender werden würde, dann wäre es nicht klar, ob er sich mit seiner Meinung durchsetzen kann. Also da gibt es viele Unwägbarkeiten und offensichtlich ist das auch der amerikanischen Administration aufgefallen. Und deswegen hat man ja dann, als der Dollar auch Richtung 1,16 und so weiter ging, hat man ja dann sehr schnell gesagt, nein, man hat ja gar kein Interesse daran. Ich meine, man muss auch sagen, der Term von Jerome Powell als Fed-Gouverneur endet ohnehin im Mai nächsten Jahres. Also ab ja, Januar nächsten Jahres wird da sicherlich ein Nachfolger bestimmt werden und die Zeit ist endlich und dann werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht.
Okay, ja, danke, Uli. Diese noch erwähnte De-Dollarisierung, also was ich damit meine, ist, dass ja in den letzten Wochen, insbesondere nach dem Liberation Day und diesen Zollthemen, allerspätestens da, sehr viele Dollarpositionen aufgelöst werden oder wurden. Das hat ja mit dazu geführt, dass eben auch der Euro-Dollar-Kurs diese Bewegung auch gemacht hat. Ja, da kann man natürlich sehr ausufernd auch darüber diskutieren, inwiefern der Dollar eben einen sicheren Hafenstatus verliert. Haben wir auch hier im Podcast, glaube ich, schon besprochen gehabt. Im Rahmen all dessen haben jetzt auch unsere Londoner Research-Kollegen die Prognosen geändert. Also die Zeit des starken Dollars, die ist aus deren Sicht wohl beendet oder vermutlich beendet. Sie können sich jedenfalls vorstellen, dass der Euro-Dollar-Kurs in dieser Dekade, also hat ja noch ein paar Jahre, aber eher wieder in Richtung der Kaufkraftparität sich bewegt und die liegt ungefähr bei 1,30. Wie denkst du denn darüber?
Ja, also ich vermag nicht jetzt über Jahrzehnte beziehungsweise auch Jahre hinaus den Dollar zu prognostizieren. Wir haben zu viele Unwägbarkeiten. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, warum ändert man Prognosen? Ja, weil sich die Bedingungen ändern. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass sich in den 90 Tagen Donald Trump und die US-Administration zusammen mit den anderen Ländern Lösungen überlegen, wie mit diesen Handels- und Zollstreitigkeiten umzugehen ist. Aber wir wissen es nicht. Die De-Dollarisierung ist kein ganz neues Phänomen. Wir beobachten schon seit einigen Jahren, dass der Dollar in den globalen Währungsreserven abnimmt um etwa 1,5 Prozentpunkte pro Jahr. Wir liegen im Moment bei etwa 58%. Also es wird nicht mehr so lange dauern, dann liegen wir da auch unter 50%. Ich würde mal annehmen, dass das, was wir gerade an Diskussionen aus Amerika sehen, zu einer Beschleunigung, zumindest zu einer zeitweisen Beschleunigung dieses Trends führen kann. Dass eben einige Notenbanken sich überlegen, naja, wenn ich Dollarreserven habe und die Anleihen laufen aus, will ich die wieder in Dollar anlegen? Da wird offensichtlich gerade auch im asiatischen Raum die ein oder andere Antwort sein, eher nicht. Dann ist immer die Frage, was ist die Alternative? Das scheint Gold durchaus zu sein in einem gewissen Maße. Das kann man sicherlich nicht in der Form machen, wie man US Treasuries kaufen kann, als den größten und liquidesten Kapitalmarkt der Welt. Also wird man Alternativen suchen müssen. Da drängt sich nichts dramatisch auf momentan. Also weder der Schweizer Franken noch das britische Pfund noch der Euro, der Renminbi, der Yen sind Währungen, die stark jetzt davon profitieren würden. Das sind natürlich immer mal so kurzfristig, wenn diese Schocks auftreten. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass auch die Bundesanleihen da ausnahmsweise mal gegen die US Treasuries gelaufen sind, weil sie als sicheren Hafen angesehen wurde. Wie gesagt, das ist immer zeitweise dann der Fall, auch mal der Schweizer Franken oder ähnliches. Aber auf lange Sicht und auch in den letzten Jahren hat sich keine Währung wirklich hervorgetan, die diese De-Dollarisierung aufgenommen hätte, sondern es ist eben auf viele verteilt worden. Und insofern kann man gespannt sein, wenn der Dollar es denn dann nicht mehr ist, wie denn dann eine solche globale Finanzarchitektur aussieht und ja, mit welchen Wechselkursen und Wechselkursrisiken man denn dann leben muss, wenn sozusagen internationaler Handel auch in anderen Währungen abgewickelt wird.
Also natürlich, du hast jetzt als Viertes erst genannt den Renminbi, aber da würde ich gerne noch ein bisschen mehr über China sprechen. Ich meine, es ist natürlich nicht ganz frei handelbar. Wir können den Renminbi außerhalb von China handeln, aber er ist schon sehr von China selbst noch beeinflusst, zumindest zum Dollar. Und da finde ich ihn eigentlich überraschend konstant. Also die täglichen Quotierungen, die da definiert werden, die sind, also China scheint nicht zu versuchen, den Renminbi extra zu schwächen in dem aktuell stattfindenden Diskussionen um Zölle oder Nicht-Zölle. Also da kannst du auch gerne noch kurz über die letzten Verlautbarungen sprechen, dass die Amerikaner gesagt haben, sie wären in Verhandlungen über die Zölle und China direkt gekontert hat und dementiert hat. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen, Uli?
Ja, also tatsächlich ist der Renminbi ja noch nicht voll konvertierbar. Wenn ich eine Sekunde meinen rein volkswirtschaftlichen Hut aufziehen würde, würde ich sagen, eigentlich müsste der Renminbi sehr stark werden. Weil mit einem starken Renminbi hättest du weniger Exporte, mehr Importe und die Leistungsbilanzdefizite, gerade auch mit den USA, würden sich ein Stück weit abbauen. Das kann aber vor dem Hintergrund, dass der Binnenmarkt in China schwächelt und man nach wie vor auf den Export setzt, nicht die Stoßrichtung der Chinesen sein. Also zumindest nicht kurzfristig. Langfristig ist das sicherlich der richtige Weg, dass China seinen Binnenmarkt mehr entwickelt. Das haben wir hier ja auch schon mehrfach besprochen. Vor dem Hintergrund ist der Renminbi im Moment relativ fest oder was heißt stabil, müsste man sagen, stabil. Weil auf der einen Seite sollen die Exporte natürlich weiterhin geschützt werden, auch die, die dann nicht mehr nach Amerika gehen, sondern wahrscheinlich in andere Regionen der Welt. Auf der anderen Seite will man aber weiterhin Investitionen anziehen und da natürlich auch Arbeitsplätze schaffen, also gerade auch im Binnenmarkt. Das erfordert dann zumindest keinen ganz schwachen Renminbi und ich glaube, deswegen sehen wir im Moment so eine gewisse Seitwärtsbewegung. Aber auch da muss man einfach schauen, wie die ganzen Gespräche weitergehen und wie die Chinesen dann reagieren und handeln werden. Ich habe durchaus gelesen, dass es verschiedene Tendenzen gibt, gerade in Asien, sich auch im Handel stärker auf den Renminbi zu stützen. Aber wie wir vorhin gesprochen haben, ist das eben noch gar keine ganz breite Diskussion, sondern das sind dann doch eher Einzelfälle offensichtlich, in denen das passiert. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass in anderen Teilen der Welt da die Dollar die De-Dollarisierung schneller voranschreitet und der Renminbi gerade in Asien dann eine Alternative werden könnte.
Genau, also das bleibt, denke ich, auf jeden Fall spannend. Und diese Konstanz, die betrifft natürlich den Renminbi zum US-Dollar. Wenn wir ihn uns zum Euro angucken, dann hat er quasi die Schwäche des Dollars mitgemacht. Also für uns sieht das schon sehr viel schwächer aus, aber das liegt halt daran, dass Euro-Dollar so viel schwächer, also dass der Dollar so viel schwächer handelt.
Ja, genau. Der Renminbi ist eben zum Dollar relativ konstant und wenn dann der Euro zum Dollar stärker wird, dann über die Cross-Rates ist er dann eben auch schwächer zum Euro. Das würde sozusagen ja nochmal die Exporte Chinas Richtung Europa dann begünstigen. Mal gucken, wie Europa damit umgeht. Auch darüber hatten wir ja, glaube ich, schon geredet. Es ist einfach so, dass man im Moment realwirtschaftlich noch nicht allzu viel sieht, weil die Schiffe, die Zölle sind am 10. April eingeführt worden. Die Schiffe brauchen 30, 40 Tage bis in die Vereinigten Staaten, in etwa auch so lange bis nach Europa. Die sind noch unterwegs. Wenn die dann nicht mehr kommen, das wird dann so Ende Mai sein, dann wird man eben erste möglicherweise Engpässe sehen, dann wird man auf Läger noch zurückgreifen, aber also dann wird das so langsam losgehen. Deswegen haben wir ja auch die Hoffnung, dass sich die Amerikaner da noch besinnen und in ihren Zöllen, das hat ja auch Donald Trump angedeutet, nicht bei 145% bei chinesischen Produkten geben, vor allen Dingen, weil man gar nicht so schnell ausweichen kann. Also es wird einfach die Amerikaner treffen.
Oder auch gar nicht ausweichen kann. Also die Amerikaner selbst für manches, was da aus Asien kommt, oder? Chips und Ähnliches. Also Elektronikchips.
Ja, das meine ich ja. Also dass die Elastizitäten da ausgesprochen gering sind. Man kann dann einfach nur nicht mehr kaufen. Auf der anderen Seite hat China aber oder stellt jetzt auch Produktion ein in der Erwartung, dass das eben nicht so ganz schnell geht. Da erinnern wir ja uns ja nur kurz an Corona und dann die Lieferketten-Diskussion. Also das wird sicherlich, wenn es jetzt schnell aufgehoben wird, trotzdem ein paar Wochen, wenn nicht Monate brauchen, bis sich diese Dinge wieder eingespielt haben. Und möglicherweise sind auf der politischen Ebene auch ein paar mehr Scherben zerbrochen worden, sodass es vielleicht nicht mehr wirklich so wird, dass man sich so traut, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Ja, lass uns noch ganz kurz zum Schluss über Großbritannien sprechen. Auch dort hat der IWF die Wachstumsprognose verringert, also reduziert. Und was natürlich die Frage ist, wenn jetzt vielleicht europaseitig und deutschlandseitig, also von deutscher Seite vielleicht nicht mehr so viel exportiert werden wird oder kann in die USA, dass wir natürlich auf der Suche sein werden nach alternativen Abnehmern. Ist da Großbritannien vielleicht ein Kandidat oder wer ist da neben Großbritannien noch interessant?
Ja, alles, wo wir jetzt versuchen sollten, sehr schnell Freihandelsabkommen zu schließen, das ist natürlich der gesamte asiatische Raum, also China, aber auch Indien. Das ist Lateinamerika, Mercosur sollte endlich abgeschlossen werden und auch ratifiziert werden in den einzelnen Ländern. Dann hätten wir mal TTIP gemacht, hätten wir wahrscheinlich die Schwierigkeiten mit den USA nicht so. Aber damals war es das Chlorhühnchen, was das Ganze verhindert hat. Und Großbritannien versucht, will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber schon so ein Stück weit den Euro-Austritt beziehungsweise den EU-Austritt, wenn ich sage, rückgängig zu machen, aber ihn so weit aufzuweichen, wie es geht, weil sie natürlich auch sehen, dass die Europäische Union ein großer Markt ist. Wir unsere aus Europa heraus unsere Handelsverflechtungen mit Großbritannien haben, die Briten sich nach wie vor auf das Commonwealth stützen können als nochmal informeller Kreis. Aber man hat natürlich auch dort nicht zu starkes Wachstum. Das letzte war jetzt sehr gut, aber insgesamt, das scheint Vorzugseffekte gewesen zu sein, auch wie in anderen Ländern eben auch. Insgesamt dümpelt es doch ein Stück weit vor sich her. Die Inflation ist immer noch zu hoch, vor allen Dingen in der Kernrate mit 3,4% bei den Dienstleistungen, somit knapp 5%, deswegen erwarten wir, dass die Notenbank auch weiter senken wird, wenn die Inflation ein Stück weit zurückkommt. Aber fiskalisch ist das natürlich auch alles schon auf Kante genäht, was wir da in Großbritannien im Moment sehen. Und insofern wird sicherlich nicht der gesamte europäische Export, der heute in die Vereinigten Staaten geht, in Zukunft nach Großbritannien gehen können, sondern es wird sich deutlich mehr verteilen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die EU und auch Großbritannien hier wieder näher zusammenrücken.
Ja, Uli, damit sind wir für heute fertig. Vielen lieben Dank für deine Einblicke und auch Ihnen fürs Zuhören und Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Sehr gern.